tun?
Hervorragend. Ja, guten Tag. Ich möchte Sie zum Vortragsprogramm des Linux-Tages begrüßen. Bei einigen in diesem Saal habe ich das zwar schon ein paar Mal getan, aber für die anderen dann eben zum ersten Mal. Ein paar kleine organisatorische Sachen möchte ich noch vorausschicken, bevor es mit dem Vortragsprogramm weitergeht. Und zwar, wenn Sie Fragen haben, heben Sie bitte die Hand. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu Ihnen. Das kann gegebenenfalls bei der Ingo-Studie hier 2-3 Sekunden dauern, bis ich mit dem Mikro da bin. Bitte dann auch warten, bis ich vor Ort bin, weil ansonsten von den anderen Teilnehmern im Saal kein Mensch die Frage versteht. Dann, wer Interesse an den Ausarbeitungen zu den Vorträgen hat, kann die Ausarbeitung zu den meisten Vorträgen auf der Linux-Tag-CD finden. Die gibt es in Halle 5.1 am Merchandising-Stand. Der ist eigentlich nicht zu verfehlen. Das ist ein winzig kleiner Stand, der im Regelfall heftig umlagert ist, wo man eben T-Shirts, Pinguine, BSD-Teufelchen und Ähnliches findet. Sollte eigentlich nicht zu übersehen sein. Da ist neben den Vorträgen auch noch verschiedenes an Goodies drauf, was Firmen dazu getan haben. Es gibt mehrere Distributions-CDs, es gibt aktuelle Software und auch Vorträge von den vergangenen Linux-Tagen. Die Vortragslots belegen im Normalfall in diesem Saal 2 Stunden. Es ist vor Ende des Slots genügend Zeit, um in den nächsten Saal zu kommen. Ich brauche also keine Panik auszubrechen, wenn es zum Ende zugeht. Und ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg. Nächster Vortrag ist Virenschutz unter Linux von Rainer Link.
Okay. Mikrofon ist da? Okay. Ich möchte Sie auch nochmal begrüßen. Mein Name ist Rainer Link. Eine kurze Einführung zu meiner Person. Ich bin seit 1995 Mitglied in der Weisheit Munich, die vielleicht einigen von Ihnen bekannt ist. Die Weisheit Munich ist eine nicht kommerzielle Vereinigung von Antivirenspezialisten und IT-Security-Spezialisten, die zum Teil so wie ich Studenten sind, zum Teil noch Schüler, zum Teil allerdings auch Virenspezialisten, wie zum Beispiel Herr Torolf Diro von NAI oder Herr Tjerk Auerbach, Geschäftsführer von HNB e.TV. HNB e.TV ist ja hier auch im Stand vertreten. Seit 1999 führe ich die Mini-FAQ Einstellung Software für Linux. Seit kurzer Zeit auch / Unix, weil die Beschränkung auf Linux sehr schlecht ist. Es gibt ja genug Leute, die auf FreeBSD, NetBSD oder OpenBSD einsetzen oder auch kommerzielle Unix-Varianten. Wenn ich also hier beim Vortrag Linux sage, bedeutet das für Sie natürlich, dass Sie, wenn Sie FreeBSD oder andere Varianten einsetzen, für Sie das ersetzen können. Seit etwa November bin ich auch Mitentwickler für Amavis. Amavis steht für Amal Virus Scanner. Ich bin im Moment beauftragt oder dafür zuständig, den Support für den Mail Transfer Exim, für Qmail und für Sendmail. Sollten Sie am Ende dieses Tages noch Fragen haben, die Sie jetzt hier im Plenum vergessen haben zu stellen, finden Sie hier meine E-Mail-Adresse und auch meine Webpage, wo Sie verschiedene Informationen abrufen können. Kommen wir also zur Übersicht. Um was es geht. Ein grober Überblick über malicious Code. Da gehe ich natürlich nicht in so die Details hinein, weil in einer Stunde kann man natürlich nicht alles besprechen. Wir schauen uns die verschiedenen Varianten von Virenschutz an. Das Virenschutzkonzept, was hinter diesem Virenschutz für Linux, Unix steht. Es geht nämlich nicht darum, nach Linux-Viren zu suchen, weil da gibt es nur ein paar Handvoll. Wie gesagt, es gibt welche, aber es gibt noch relativ wenige. Sondern das Konzept ist einfach das, dass man Linux als Server einsetzt und auf der Windows auf der Client-Seite und man im Prinzip hier dann den Schutz auch auf dem Server macht. Dann gehe ich eher darauf ein, Schutz am File-Server, Schutz am Internet-Gateway und Schutz am E-Mail-Server. Der Bereich Schutz am E-Mail-Server wird dann am längsten sein, weil es da die meisten Produkte gibt. Gehen wir zum Thema malicious Code. Ganz am Anfang, was auch einige vielleicht die DOS benutzt haben, seit 1988 etwa gibt es Viren für DOS. Da gibt es verschiedene Typen. Es gibt also Viren, die sich in Systembereiche schreiben, also den Master Boot Record. Der Master Boot Record besteht aus der Partitionstabelle, der Ihnen sagt, wie Ihre Festplatte partitioniert ist und einen kleinen Code, der diese Partitionstabelle aufruft. Es gibt auch einen sogenannten Bootsektor normalerweise. Einen Bootsektor finden Sie auf Disketten und auf Festplatten. Auch da ist es ein Virus, sich dort einpflanzen kann. Eine andere Möglichkeit wäre, wie gesagt, Programme zu infizieren. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, dass Sie einfach die Datei, die Sie überschreiben wollen, die Sie infizieren wollen, am Anfang überschreiben. Also wie gesagt, ein Virus kann nicht alleine bestehen. Ein Virus braucht immer einen Wirt oder einen Host oder auch ein Opfer. In unserem Fall ist es also ein Programm. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Programm zu infizieren. Der einfachste Fall, zum Beispiel, es gibt ein Virus, der nennt sich Trivial 31, weil er einerseits trivial programmiert ist und zweitens nur 31 Bytes groß ist und der überschreibt den Anfang des Programms. Damit ist natürlich das Programm zerstört, das heißt, die eigentliche Funktion wird nie mehr aufgerufen. Wenn Sie also einen überschreibenden Virus haben, dann ist die eigentliche Programmfunktion fällt damit natürlich auch kaputt und es fällt natürlich viel stärker auf. Eine andere Möglichkeit wäre oder ist, dass Sie sich an Programme hinzufügen, also entweder an Anfang oder das Ende. In aller Regel fügt sich ein Virus ans Ende an, schreibt dort seinen Code hinein, macht einen Sprungbefehl beim Programm statt ans Ende, also zusammen zum Virus, dann wird der Viruscode abgearbeitet und dann gibt es einen Sprung zum eigentlichen Programm. Windows-Viren gibt es natürlich auch. Es gibt einige Windows-Viren für Windows 3.11. Einer der ersten Viren für Windows 95 war Win95 Boza, programmiert von Quantum G, von der Virenprogrammierergruppe FLAT. Bei Windows-Programmen hat sich der Aufbau ein bisschen geändert, also bei Windows 95. Da gibt es das sogenannte PE-Format, das basiert auf dem COM-Object-File-Format. Das heißt, Sie haben verschiedene Segmente. Und Win95 Boza definiert einfach ein neues Segment, schreibt einen neuen Segment-Header und sorgt dafür, dass der Virus-Code zuerst ausgeführt wird, dann das eigentliche Programm. Das Problem bei Win95 Boza ist, er funktioniert nicht mit allen Windows-Varianten. Einerseits funktioniert er gar nicht unter NT, weil jede Windows-Datei hat einen Header, also Kopfinformation. Da macht der Virus einen Fehler und der NT-Loader, der dafür zuständig ist, das Programm zu laden, ruft den Header strikter und da der Virus einen Fehler macht, bekommt die Meldung, es ist kein gültiges NT-Programm. Außerdem hat der Virenprogrammierer einen Fehler gemacht. Er benutzt bestehende Systemaufrufe von Windows. Allerdings hat er die Sprungadresse, dort wo diese Funktion liegt, direkt einprogrammiert. Das heißt, haben Sie zum Beispiel keine Windows 95, Englisch Beta, tut sich da gar nichts. Weil, wie gesagt, der Virus benutzt bestimmte Windows-Funktionen. Bei einer deutschen Version von Windows 95 sind die Funktionen, die der Virus eigentlich nutzen will, an einer anderen Speicheradresse. Dadurch, dass allerdings der Virus den Code fest, der Virenprogrammierer die Sprungbefehle für diese Funktion direkt einprogrammiert hat, springt er an die völlig falsche Stelle. Soviel zum Thema Windows-Viren. Bei Windows-Viren vielleicht noch kurz als Anmerkung. Es gibt Bestrebungen, Windows-Viren zu verstecken. Sie kennen ja vielleicht die Architektur, diese Drei-Ringe-Architektur. Ein normales Anwendungsprogramm läuft als Ring 0. Und der Kernel, also das NT selber, läuft als Ring 0. Und es gibt einige Papers von der Virenprogrammierergruppe 29a, die verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie ein Virus von Ring 3, von der normalen Anwendungsebene, diesen Kernel Ring 0 springen kann. Und wenn ich im Kernel-Mode bin, sage ich jetzt mal, kann ich alles. Das heißt, der Virus könnte den Bereich, den er belegt, ausblenden. Dann rufen Sie ein Antivirenprogramm auf, das für Sie als Ring 0, im Ring 3 läuft, im normalen Anwenderbereich, dann findet er gar kein Virus. Also da geht so ein bisschen der Trend hin, dass man versucht, dass also ein Windows-Virus sich zu verbirgt. Makro- oder Scripting-Viren kennt man natürlich auch. Der erste Makro-Virus war Concept, beziehungsweise davor war das DMV. Das Problem ist einfach, dass die Makrosprache bei Office sehr komplex, sehr mächtig ist. Sie können sehr viele Funktionsaufrufe auch vom Betriebssystem her aufrufen. Ein weiteres Problem ist, dass der Makrocode und der Text an sich in einer Datei gespeichert wird. Während zum Beispiel damals bei Lotus Amy Pro der Makrocode und der Textcode in zwei verschiedenen Dateien abgespeichert ist. Wie gesagt, mit Word 6 wurde das Problem richtig groß. Es hat auch einige Zeit gedauert, bis verschiedene Antivirenhersteller entsprechende Lösungen implementiert haben. Wie gesagt, bei Office generell oder bei Word haben Sie bestimmte Automakros wie Auto-Open, Auto-Exec und Auto-Close, die beim System, wenn Sie Word hochstarten und das Dokument laden, automatisch ausgeführt werden. Es gibt natürlich auch Makroviren für Windows 97. Das war zum Teil auch so, dass viele Makroviren, die unter Word 6 liefen, automatisch hochkonvertiert wurden. Also wenn Sie ein Word 6-Dokument hatten mit Makrocode, haben Sie in Ihrem Word 97 aufgerufen, wird nicht nur das interne Format, also der Text, hochkonvertiert, sondern im Prinzip auch die meisten Makroviren. Ja. Und vor allem bei älteren Windows-Versionen gab es diese OLE32 DLL, die war fehlerhaft, das heißt, Sie haben eine Datei abgespeichert, Dann entstanden Fehler, zum Teil auch Fehler im Makrocode. Damit haben sie im Prinzip neue Variante. Das heißt, viele Varianten, es gibt ja von Konzept geht es von A bis Z runter und dann fängt man mit A, 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 B und so weiter und nimmt das durch. Viele sind von Word selber erstellt worden, einfach durch diesen Fehler. Wie gesagt, es gibt auch Windows, also Scripting-Viren für Office 2000. Bei MS Office 97 hat sich ein bisschen noch was geändert. Sie haben nicht normale Makros, sondern auch sogenannte Module. Jedes Word 97-Dokument hat ein Modul namens This Document und Sie können als Virus neue Module hinzufügen, die dann den Virencode beinhalten. Microsoft hat sich natürlich gedacht, okay, hey, das wäre ein bisschen ungünstig und hat mit dem Service Release 1 das Konzept ein bisschen geändert. Es ist so, dass der Makrovirus ja versucht, die globale Vorlage zu infizieren. Das ist normalerweise Normal.dot. Also er versucht, seinen Makrocode vom aktiven Dokument in die globale Vorlage zu kopieren. Mit Office Service Release 1 kann allerdings ein Makrovirus seinen Makrocode nicht mehr von der globalen Vorlage zurück in die Datei zurückkopieren. War natürlich auch nur für kurze Zeit ein Schutz. Es gab dann ANSI/SR1 als Makrovirus, also gegen Service Release 1, weil da ist einem aufgefallen, dass man nicht nur die normalen Befehle Makrocopy, der Organizer Copy, die man selber benutzt, um Makros zu kopieren, man auch den Makrocode ganz normal in der Datei exportieren kann, mit Export und mit Import den Code wieder zurückkopieren, damit umgeht man diesen Schutz. Wie gesagt, es ist meistens so, man lässt sich irgendwas einfallen, um irgendwas zu verhindern, aber es gibt halt irgendwelche mehr oder minder schlaue Leute, in Anführungszeichen, die auch dagegen wieder irgendwas entwickeln. Scripting ist nämlich auch bekannt, also Windows Scripting House, also Visual Basic Script, spätestens bekannt seit I Love You oder New Love, weil auch hier die Skriptsprache sehr mächtig ist. Sie haben mit dem Befehl Create Object Zugriff auf das ganze System. Wenn Sie sagen Create Object, File System Object, haben Sie Zugriff auf Dateisystem. Sie haben genauso Zugriff auf MS Office, können hier das Adressbuch auslesen, können in wenigen Zeilen, im Prinzip in 4 Zeilen, eine E-Mail generieren. Was auch zum Thema Malicious Code gehört, sind trojanische Pferde, also irgendwelche Programme, die für Sie irgendeinen Nutzen vorgaukeln, oder ein bestimmtes Spiel. Sie führen das Programm auf und es formatiert in die Festplatte oder wie auch immer. Ja. Etwas anders sieht es aus mit Würmern. Die Unterscheidung zwischen Viren und Würmern verschwimmt in den meisten Fällen. Zum Beispiel NewLove ist sowohl ein Virus als auch ein Wurm. Bei einem Virus ist es so, der Virus versucht sich lokal auf Ihrem Rechner zu verbreiten, während eigentlich ein Wurm dadurch klassifiziert ist, dass er möglichst auf verschiedene Rechner kommt. Also über das Netz, über das Internet sich versucht zu verbreiten. Das ist der große Unterschied. Und auch bei Würmern gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt Würmer, die starten automatisch. Es gibt Würmer, da müssen Sie erst auf der Headwind klicken, damit was passiert. Was sich auch zum Thema Malicious Code hinzugefügt hat, sind sogenannte Hoaxes. Good Times oder andere sind vielleicht den meisten von Ihnen bekannt. Also Hoaxes sind E-Mail-Scherznachrichten oder auch bekannt als E-Mail-Enden. Das heißt, Sie haben eine E-Mail, die Sie vor irgendeiner großen Gefahr warnt. Also es handelt sich nur um eine ganz normale Textnachricht und eine ganz normale Textnachricht kann keinen Schaden anrichten, weil da wird nichts ausgeführt. In der Regel ist es so, man beruft sich dann bei einem Hoax auf irgendeine Autorität wie Microsoft AOL, so nach dem Motto AOL oder Microsoft hat bekannt gegeben, dass beim Öffnen dieser E-Mail schon was passiert. Und es gab auch andere Hoaxes, da ging es darum, wenn man eine E-Mail 100-mal weiterleitet, kriegt man von Nokia oder Ericsson ein Handy geschenkt. Ja. Also man vertraut da auch ein bisschen dann auf die Blindheit der Anwender. Oder es gibt ein gewisses Lack of, soll man sagen, also man vertraut einfach der E-Mail. Ja. Man vertraut dem System, man vertraut dem Computer und sagt, was da steht, das stimmt einfach. Ja. Also man macht sich da keinen Gedanken, man hat einfach zu wenig Misstrauen. Das Problem bei Hoaxes ist, Sie können die sehr schwer erkennen. Für Sie als Antivirenprodukt ist es schwieriger, einen Hoax zu erkennen als einen Virus, weil Sie einen Hoax sehr leicht ändern können. Wenn Sie sagen, okay, ein Hoax ist für mich dann der Fall, wenn die Betreffzeile der E-Mail Good Times heißt, dann ändere ich das einfach um, aber trotzdem nochmal einen Hoax. Ja. Sie können ja, wie gesagt, einen Hoax nur relativ einfach ändern. Gut. Zum Thema Virenschutz. Die Entwicklung geht natürlich auch immer weiter. In den Anfangszeiten vom Virenschutz, also ich rede jetzt so von 1990, 91, da gab es die meisten Produkte, die man manuell aufrufen musste, also on demand. Das heißt, sie sagten, die meisten Fans scannen, weil Megafi Scan früher sehr weit verbreitet ist oder jetzt auch noch. Scan A oder Scan C. Ja, also Sie müssten immer dafür sorgen, immer manuell dafür sorgen, dass Sie das wie ein Programm aufrufen, um dann die Festplatte oder Diskette zu prüfen. Und ich erinnere mich noch an Diskussionen innerhalb der Weisheit Munich beziehungsweise unserer Virus-GR-Konferenz in früheren Jahren, wo es darum ging, dem Anwender dazu zu bringen, dass er jede Diskette, die er benutzt, also bevor er sie benutzt, bevor er davon Daten liest, erstmal scannt. Ja. Aber der Anwender ist ja meistens faul, beziehungsweise vergisst das. Deswegen ist man dazu übergegangen, einen On-Access-Virenschutz zu entwickeln, der resident läuft und in Echtzeit läuft. Das heißt, unter DOS beispielsweise haben Sie ein sogenanntes TSR-Programm. Das steht für Terminate and Stay Resident. Das laden Sie aber in den Hauptspeicher. Und jedes Mal, wenn Sie oder ein Programm auf diese Datei drauf zugreift, kann der Virenscanner das abfangen. Er überprüft erstmal die Datei. Wenn sie infiziert ist, wird der Zugriff geblockt. Wenn sie nicht infiziert ist, können Sie mit der Datei ganz normal weiterarbeiten. Unter Windows 95 beispielsweise realisieren Sie sowas als VXD, unter NT als NT Service oder unter Linux beispielsweise entweder als Kernel Patch oder als Module, was jeden Dateizugriff erstmal an ein laufendes Programm weitergibt, wo auch hier dann Virenschutz möglich ist. Auch die Entwicklung insgesamt hat sich verändert. Früher war der Schutz meistens client-basiert, wenn man davon ausgegangen ist, okay, letztendlich tritt die Vireninfektion oder die Gefahr ja auf dem Client auf. Es gab dann allerdings auch Firmen, die gemeint haben, okay, der Client ist uns eigentlich egal, was für uns wichtig ist, eigentlich der Server. Und inzwischen gilt eigentlich dieser Client-Server-basierende Virenschutz so als State of the Art. Also Sie haben eine Kombination von Virenschutz, der bei Ihnen auf dem Server läuft und auf dem Client. Wie gesagt, das Konzept, um was es hier geht, Sie haben Linux oder anderes freies Betriebssystem auf Ihrem Server laufen und auf Ihrem Client haben Sie Windows. Weil es gibt immer noch Firmen, die Windows einsetzen, ja, ist leider so. Gut. Das Konzept, was hinter dem Vortrag steht oder insgesamt hinter The Linux Unix Antivirus Project, ist also folgendes, dass Sie erstens den Virus möglichst früh erkennen. Also der Virus sollte schon gar nicht in Ihr Unternehmensnetzwerk oder in Ihr Netzwerk als Privatmann eindringen können. Deswegen, je früher der Virus gestoppt wird und erkannt wird, umso besser. Deswegen stoppen wir den Virus nach Möglichkeit direkt am E-Mail-Server oder am Internet-Gateway. Der zweite Punkt ist, dass Sie in Firmen ja meistens einen File-Server im Einsatz haben, also zum Beispiel Samba, also sagen, okay, einen T-File-Server, den kicken wir jetzt, wir nehmen jetzt Linux und Samba und hätten aber auch gern hier, dass bei jedem Dateizugriff über Samba erstmal ein Virenscanner läuft. Also die Verteilung des Virus über den File-Server verhindern. Ja. Weil, wie gesagt, wenn ein Mitglied Ihrer Arbeitsgruppe eine Datei hochlädt und dann hat 100 Leute sagt, okay, die neue Gehaltstabelle ist jetzt da zum Runterladen und die ist dummerweise infiziert, holen sich ja 100 Leute im Prinzip dann die infizierte Datei. Beim E-Mail ist es, beim E-Mail-Server ist es ähnlich. Ja. Es ist ein Unterschied, ob Sie als Administrator dann am E-Mail-Server den Virus gleich blocken, haben Sie weniger zu tun, als wenn die E-Mail über den Server drüber läuft und zu 100 Clients geht und auf 100 Clients dann der Virenschutz anspringt. 100 Leute werden in ihrer Arbeit gestört. 100 Leute rufen im besten Fall dann User Helpdesk an, so nach dem Motto, ich habe ein Problem. Im Worst Case gibt es auch Fälle, sagt sich der eine, oh, neuer Makrovirus, den gucke ich mir erstmal an. Oder es fällt jemand ein, ups, in meinem Vertrag steht, wenn ich Viren ins Unternehmen einschleuse, werde ich gefeuert, mach doch mal schnell Format C, ja, damit ich bewiesen werden kann, dass ich den Virus hatte. Ja, so Fälle sind leider auch bekannt. Ja. Deswegen, je früher der Virus gestoppt wird, umso besser, der Virus sollte also gar nicht mehr zum Anwender kommen. Das ist das Konzept, was dahinter steht. Gut. Schauen wir uns das mal an. Am Samba, wie gesagt, gibt es verschiedene Konzepte. Der einfachste Fall ist einfach, Sie haben ein Produkt für Linux oder für FreeBSD. Inzwischen gibt es von fast jedem bekannten Hersteller Version für Linux. Also angefangen von NRI, wie gesagt, Sophos ist ja auch vertreten hier mit dem Stand, ANBDV, Compute Associates, F-Secure, Kaspersky Labs. Der einzig große Hersteller, der einzig bekannte Name ist Symantec, die haben noch nichts, allerdings ist Symantec ja auch sehr NT- oder Windows-orientiert. Wie gesagt, sie machen halt einfach einen Cronjob und sagen, okay, mittags um 12 und nachts werden die Verzeichnisse, die ich share, die ich also freigebe für meine Anwender, geprüft. Ja? Das Problem ist natürlich hier, dass sie eine Inkubationszeit nicht mehr von 12 Stunden haben. Ja? Wenn also der Scan durchläuft um 12 nachmittags und um 1 kommt ein viertes File auf den File-Server, dann machen sie den nächsten Check erst ein paar Stunden später. Ja? Also ist es nicht unbedingt das Optimale. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt auch On-Access Immunschutz. Allerdings gibt es da nur zwei Produkte. Das eine ist H&B EDV AV Guard. Ganz kurz erläutert, es ist ein Modul, allerdings noch für den alten stabilen Kernel Serie 2.0. Das laden Sie. Damit werden bestimmte Funktionen überschrieben. Das heißt, Sie können sagen, okay, bewache mir Home Shares komplett. Weil in Home Shares die ganzen Verzeichnisse sind, die Sie für die Anwender exportieren. Das Module fängt den Zugriff ab und leitet dann diesen Zugriff, die Datei, an einen sogenannten laufenden Daemon weiter. Also ein Daemon ist ein Hintergrundprozess, sage ich es einfach mal. Der macht dann die Virenprüfung, wird kein Virus gefunden, können Sie normal damit arbeiten. Wird ein Virus gefunden, kriegen Sie halt Access Denied. Das zweite, was noch gibt, ist von Kaspersky Lab, einem russischen Hersteller aus Moskau, diesen AVP-Monitor. Der besteht auch aus einem Daemon und einem Patch für den 2.2er Kernel. Und dieser Patch basiert wiederum auf einem Audit-Patch von Hackers Emergency Response Team. Also wie gesagt, dieser AV-Guard, der läuft sehr stabil. Bei diesem Kaspersky Lab AVP-Monitor bin ich so ganz glücklich, weil sie da immer den Kernel patchen müssen. Also das ist so die optimale Lösung. Also für mich ist die Lösung als Module natürlich geschickter. Was es leider noch nicht gibt, weder kommerziell, nach meinem Kenntnisstand, weder auch noch in Open Source, ist eine Lösung, die direkt in Samba integriert ist. Also Sie haben Samba laufen und sagen, okay, ich habe Zugriffspunkte auf meinen Samba, wo ich sage, Samba gibt vom Client die Meldung, gib mir die Datei. Dann sagt Samba, okay, ich leite den Dateizugriff erstmal von Virenscanner weiter. Der Virenscanner macht dann beispielsweise die Virenprüfung, liefert dann an Samba einen bestimmten Value-Return-Code zurück und anhand der erkennt dann Samba, okay, die Datei ist frei, die kann ich dem Anwender dann rüberschieben auf den Client oder im anderen Fall bekommt der Anwender halt eine Fehlermeldung. Also wie gesagt, da ist noch Handlungsbedarf, sage ich jetzt mal. Ja. Allerdings, ich hatte vorhin mit Herrn Martin Ritter von H&B TV gesprochen, der ist zuständig für die Linux-Entwicklung und der hat mir zu verstehen gegeben, dass eigentlich von seitens der Anwender weniger jetzt Virenschutz für Samba requestet wird, sondern eigentlich vor allem hauptsächlich beim Thema E-Mail-Server. Fragen soweit? Alles verstanden, grob? Gut. Der nächste Schritt ist dann Virenschutz am Internet Gateway. Das heißt, Sie haben einen Server am Laufen, der für alle Clients den Zugriff ins Internet ermöglicht. Und Sie haben dann sogenannte Proxys am Laufen, also Stellvertreter, über die Sie dann hinausgehen. Also Sie haben einen Proxy für E-Mail, Sie haben einen Proxy für Web und Sie haben einen Proxy für FTP. Und auch da, wenn Sie einen Proxy laufen haben, können Sie sagen, okay, aller Verkehr, aller Traffic, der über diese Proxys geht, wird erstmal auf jeden hin überprüft. Die einzige mir bekannte Out-of-the-Box-Lösung, das heißt die Lösung, die Sie installieren und ohne große Änderungen sofort läuft, ist Trend Micro Interscan Virus World for Linux. Funktioniert aber größtenteils, glaube ich, nur mit Red Hat. Bei SUSE Linux und anderen können es noch ein bisschen Probleme geben. Wie gesagt, Sie haben einen Proxy, einen Stellvertreter, der die Daten entgegennimmt, der erkennt, okay, es ist eine ZIP-Datei, die wird erstmal entpackt, dann lasse ich einen Virenscanner drüber laufen und dann gucke ich, ob es infiziert ist oder nicht. Herr Schleicht? Keine Frage? Da hinten? Okay.
Also ich sehe ein bisschen Schwierigkeiten, wenn es darum geht, den Webinhalt zu scannen. Wir haben eben gesagt, die ZIP-Datei wird erstmal entpackt. Ich gehe mal davon aus, dass das relativ heftigen Einfluss auf das Verhalten des Systems für den Endbenutzer haben wird. Mal vorgestellt, ich hänge an einer 64-Kilobit-Leitung, lade mir 3 Megabyte aus dem Netz runter, da erwarte ich sofort, dass der Browser losgeht, dass der Browser ein Fenster aufmacht und mir zeigt, dass so und so viele Bytes schon da sind. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Lösung sich eher so verhält, dass die gesamte Datei nach der Freigabe dann schlagartig an den Browser ausgeliefert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass 60-70% der Anwender, die ich im Moment zu betreuen habe, nach 30 Sekunden auf Stopp klicken, auf Reload klicken und wenn es beim dritten Mal immer noch nicht funktioniert, dann einen Support-Call aufmachen. Okay. Gibt es da irgendwelche Techniken, um das Problem ein bisschen abzuschwächen?
Okay, die Frage hatte ich eigentlich fast erwartet. Ich war vor 2 Jahren etwa, als das Produkt vorgestellt wurde, am Stand von Trend Micro und es ist so, man hat das Produkt am Server und entsprechend das Client-Produkt am Client am Laufen. Und was Sie machen, ist im Prinzip, Sie verarschen in Anführungszeichen den Anwender. Sie lassen einen Java-Applet ablaufen, weil es Ihnen vorgaukelt, es gibt eine Transmission. Sie haben noch ein weiteres Problem. Wenn keine Daten kommen, sagt ja der Browser, Netscape oder Ihr FTP-Programm, hey, ich habe einen Timeout, ich kriege keine Daten. Also machen Sie es so, Sie schicken einen bestimmten Abstand Teile der Datei schon mal rüber. Legen die temporär ab. So. Es kann natürlich sein, dass Sie am Ende schon mal 10% der Datei rüber transferiert haben und Sie dann erst feststellen, okay, das ist ein Virus. Da Sie ja die Kombination haben, Server und Client vom gleichen Hersteller, vom gleichen Produkt, können die miteinander kommunizieren. Dann schickt der Server einen Befehl an den Client und sagt, hallo, die temporäre Datei, die ich da jetzt gerade zu 10% runtergeladen habe, die ist infiziert, löschen wir die doch bitte. Und es ist auch meistens so, dass der Virus ja am Ende der Datei ist. Prinzipiell, wenn Sie 10% der Datei am Anfang übermitteln, kann da keine Infektion möglich sein. Und trotzdem gibt es dann einen Befehl an den Client und sagt, die Datei, die ich temporär übergeladen habe, löschen wir die nochmal bitte. Also so umgeht man das dann prinzipiell. Ja.
Noch eine Anmerkung, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die wird von Trend Micro auch von anderen Produkten gemacht. Und zwar wird eine HTML-Seite als Multipart-MIME-Type übermittelt, wo dann Prozentzahlen zum Beispiel übermittelt werden. Also Sie haben dann 1% received, 2% received und es geht dann eben bis 99, dann kommt 1% scanned und so weiter. Das macht Trend Micro in der neuen Version, das macht auch der MIME-Sweeper beispielsweise. Das ist dann also auf Client-Seite vollkommen unabhängig, weil der Browser das eben anzeigen kann.
Also was ich noch kenne bei FileScan for Linux, da haben sie ein animiertes GIF, also hin und her läuft und so tut, als würden sie was runterladen. Ja.
Ja, ich wollte nur kurz fragen, wie es mit mehrfach gepackten Dateien aussieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein RAR-Archiv in einem ZIP drin habe.
Das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Es gibt Produkte, die haben interne Beschränkungen auf 5 Verschachtelungstiefen. Beziehungsweise ist es auch unterschiedlich. Also manche Produkte beherrschen intern sehr viele Formate, also AJ, ZIP, die gängigsten. Es gibt allerdings auch Produkte, die können es im Prinzip bis zum Endlichen. Also wenn man es mal ausprobiert, so bis zur 20., 25. Entpackung. Wenn Sie es da genauer interessiert, schauen Sie bitte auf die Webseite www.av-test.de. Das ist von Herrn Andreas Marx zusammen mit der Universität Magdeburg. Machen die einen Test und wir testen auch, welche Archivformate die Produkte intern beherrschen, also ohne dass man den LHA, UNRWA, UNZIP aufrufen muss. Und wie gut es ist und welche Verschachtelungstiefe möglich ist. Ja, also ich habe die jetzt auch nicht alle im Kopf, müssen Sie entschuldigen, aber schauen Sie danach, da finden Sie alle Informationen.
Vielleicht greife ich jetzt vor, aber
ja.
Ist der Virenscanner nur in Sendmail also integriert oder ist es auch in XIM integriert?
Er funktioniert hier als Proxy, wie ich erwähnt habe.
Nur als Proxy.
Nur als Proxy. Sie stellen also im Prinzip, ja. Sie schalten Sendmail ab, okay. Als Proxy, machen den Virenscan und pipen dann die E-Mail zurück an Sendmail oder an jedes andere Programm. Ja. Okay. Aber es ist nicht direkt in Sendmail integriert, haben Sie recht. Gut. Ich denke. Können wir weitermachen? Ja. Ganz da hinten ist noch eine Frage, wenn es richtig ist.
Ja, eigentlich eine ganz einfache Frage. Was ist mit Codefragmenten oder malicious Code, Java-Code, diesem ganzen Content-Inhalt, den ich also auch vielleicht im Vorfeld schon gar nicht erst durchs Netz lassen will, ActiveX. Also lässt sich das auch in diesem Bereich rausfiltern?
Also bei Trend Micro ist kein Virusball, gibt es einen entsprechenden Manager, wo Sie einstellen können, okay, eine E-Mail mit dem Subject, glaube ich, Glanz, sowieso. Sie können auch sagen, okay, in HTML-Seiten möchte ich kein ActiveX und auch kein JavaScript oder Java. Ja, das können Sie einstellen, wie gesagt. Es ist ein kommerzielles Produkt, wie gesagt, und kostet auch einiges an Geld. Ja. Und es ist nicht nur für Linux verfügbar, sondern im Prinzip für Solaris, HP, Linux, also auch die kommerziellen Versionen. Gut. Neben dieser kommerziellen Lösung von Trend Micro gibt es auch verschiedene Open-Source-Projekte wie HTTPF, der bei DFZ, also beim Deutschen Forschungsnetzwerk, Computer Emergency Response Team entwickelt wird, auch Muffin oder Webfilter. Auch die bieten die Möglichkeit, meistens in Verbindung mit Squid, dass sie bestimmten Content blocken können. Also sie können sagen, okay, JavaScript will ich blocken, Java an sich will ich blocken oder ActiveX Controls will ich auch blocken. Ja. Allerdings diese Projekte bieten in dem Sinne noch keinen Virenschutz. Wie gesagt, die Projekte können auch benutzt werden, um Cookies zu blocken oder andere Dinge. Aber in diese Produkte, in diese Software ist noch kein Virenschutz an sich integriert. Wir haben eine Mailingliste in diesem Projekt, was ich betreue, was ich gestartet habe, wo wir zurzeit auch ein bisschen darüber diskutieren, was möglich ist, wie wir das einbinden. Ich denke, also diese Produkte könnten eine gute Grundlage für entsprechende Erweiterungen darstellen. Okay. Der wichtigste Punkt ist Virenschutz am E-Mail-Server. Da gibt es zwei verschiedene Konzepte, sage ich mal. Einmal, wie erwähnt, einen SMTP-Proxy, also Simple Mail Transfer Protocol Proxy, und eine Integration direkt in Ihren Mail-Server. Wie schon erwähnt, auch Trend Micro und das ScanViruswall bieten einen entsprechenden Proxy für E-Mails. Es gibt seit neuestem auch von HMBDV ein AV-Gate für Linux, von Martin Ritter entwickelt. Wie gesagt, Martin Ritter ist hier auch vertreten. Wie gesagt, Sie klemmen bei Sendmail oder bei einem anderen Mailer die Funktion ab, dass Ihr Mail-Server an Port 25 lauscht. Also Port 25 ist normalerweise der Port, wo E-Mails entgegengenommen werden. Stattdessen lauscht an Port 25 dann dieser Proxy. Dieser Proxy nimmt die gesamte E-Mail entgegen, guckt, ob Attachments dabei sind. Wenn Attachments dabei sind, guckt, ist eine ZIP-File, eine RAR-File oder wie auch immer, wird das entpackt. Dann lassen Sie den Virenscanner drüber laufen. Danach wird entschieden, okay, die Mail wird weitergeleitet oder eben nicht. Das ist das prinzipielle Prinzip bei allen Proxys. Ja. Es gibt ja auch noch dieses Firewall-Toolkit von Trusted Information Systems, inzwischen eine Firma bei NAI oder die Juniper Firewall. Da gibt es auch sogenannte Store-and-Forward-Proxys, die hauptsächlich dazu entwickelt worden sind, um Sendmail-Lücken zu schließen. Weil früher hatte Sendmail ein Problem bei bestimmten E-Mail-Adressen, wenn die bestimmte Zeichen haben, haben wir dann im Prinzip einen Root-Exploit, also eine Root-Shell bekommen. Diese Proxys wurden also entwickelt, um zu gucken, ob die E-Mail an sich RFC-konform ist, also RFC steht für Request to Commons. Das ist das Dokument, in dem im Prinzip die ganzen Internetprotokolle dokumentiert sind. Wenn diese Prüfung okay ist, wird die Mail abgelegt und dann gibt es einen zweiten Prozess, der dieses Spool-File guckt, ist was Neues für mich da? Wenn ja, pipe ich das an Sendmail oder jeden anderen MTA weiter. Das sind die zwei Prinzip-Konzepte. Dann Mail-Server spezifisch, habe ich hier mal aufgeführt, Sendmail, Exim, Qmail und Postfix. Zwischen Sendmail 8.9 und Sendmail 8.10 hat sich einiges geändert, deswegen unterscheide ich hier zwischen beiden Versionen. Es gibt prinzipiell zwei Angriffspunkte bei Sendmail 8.9. Ich weiß natürlich nicht genau, wie gut Sie Ihre Sendmail-Konfiguration kennen, aber es gibt einen sogenannten lokalen Mail Delivery Agent. Dieser Mail Delivery Agent ist dafür zuständig, dass die E-Mail, die angekommen ist, von Sendmail entgegengenommen worden ist und für diesen Rechner bestimmt ist, dass sie dann in den entsprechenden Postfächer, sage ich mal, einsortiert werden. In den meisten Fällen haben Sie ja Procmail am Laufen. Sie machen es also so, bevor Sie Procmail aufrufen, der dafür zuständig ist, dass die Mail in den Userbereich abgelegt wird, haben Sie ein entsprechendes Skript, was wie immer E-Mail entgegennimmt, guckt, gibt es Attachment, dann wird das Attachment temporär entpackt, dann lassen Sie den Virenscanner drüber laufen und dann können Sie anhand des Returns-Codes vom Virenscanner sagen, okay, die E-Mail war infiziert oder nicht. Wenn sie infiziert ist, blocken Sie die E-Mail komplett und erzeugen entsprechende Warnnachrichten. In den meisten Fällen auch konfigurierbar, ob es nur an Administrator geht, an den Sender oder an den Empfänger. Ich wäre also freundlich und würde Sie das... War das eine Uhr? Nee, oder? War das ein Handy? Also Handys bitte aus, danke. Wie gesagt, nach diesem Konzept funktioniert das Amabis, Malware-Scanner. Wie gesagt, wir klemmen uns davor, machen die Virenprüfung. Wenn alles okay ist, wird im Prinzip von uns ein Procmail aufgerufen. Es gibt ein ähnliches Produkt namens Protector von Chris Lowe seit kurzem. Der geht allerdings ein bisschen anders vor als wir. Er benutzt zwar auch mLocal, allerdings ruft er keine Virenscanner auf, sondern Sie können da sagen, okay, Attachments mit bestimmten Endungen blockiere ich ganz, also Exe, Doc, VBS und andere Endungen werden da geblockt, können Sie einstellen und können auch einstellen, welche Warnmeldung generiert wird. Was noch möglich ist, ist das Umschreiben einer sogenannten Rule Set 0. Das wird etwas technisch. Diese Rule Set wird von Sendmail für jede E-Mail aufgerufen, um lokale Adressen zu parsen. Normalerweise steht dann da drin, bei lokalen Adressen rufen wir im Local auf. Beziehungsweise Sie können auch damit dann sagen, okay, wir prüfen damit auch ausgehende E-Mails. Weil das Problem, wenn Sie mLocal ersetzen, können Sie ja nur eingehende E-Mails auf scannen. Weil nur eingehende E-Mails werden an diesen lokalen Mail Delivery Agent übergeben, also Procmail. Ausgehende oder Relate Mail können Sie mit diesem Konzept, also das Ersetzen von mLocal, nicht beherrschen. Wenn Sie allerdings die Reset 0 umschreiben, können Sie sowohl eingehende, ausgehende als auch Relate Mail überprüfen. Einfach aus dem Grund, weil das diese Reset immer aufgerufen wird. Egal, ob die Mail jetzt für Sie ankommt oder für Sie hinausgeht. Die neueren Amaris-Versionen, die in CVS eingecheckt sind bei uns bei SourceForge, die beherrschen das auch. Also Sie können dann sagen, okay, wenn ich nur eingehende E-Mails überprüfen will, dann nehme ich Konzept 1, ich ersetze mLocal. Wenn Sie sagen, okay, ich will auch ausgehende E-Mails überprüfen, dann schreiben Sie diese Reset 0 um, sagen dann Enable Relay bei Konfigurieren und dann funktioniert es eigentlich ohne große Änderung. Sie müssen natürlich auch ein bisschen Änderungen an SendMail.cf vornehmen, weil prinzipiell ist es so, Sie haben dann zwei SendMail-Konfigurationsdateien. Eine ursprüngliche, die Sie so lassen, wie sie ist, und eine, bei der Sie dieses Reset 0 ändern. Und da wird dann auch eingetragen, dass bei jeder E-Mail erstmal Amaris aufgerufen wird. Dann macht Amaris für die Virenprüfung. Und damit die Mail beim Anwender ankommt, rufen wir nochmal SendMail auf, allerdings dann mit der originalen Konfiguration. Bei SendMail 8.10 hat sich einiges geändert. Es gibt dann die sogenannte Content Filtering API, also API steht für Application Programming Interface, API kurz Lipmilter. Das können Sie in C programmieren. Es gibt da eine fest definierte Schnittstelle. Auch da können Sie zum Beispiel sagen, okay, schon wenn die E-Mail im Prinzip ankommt oder hinausgeht, kann ich gucken, welche Änderungen haben die Attachments, kann auch hier blocken. Verschiedene Firmen haben dafür auch Support angekündigt. Also ich erinnere mich an Pressemitteilungen von Trend Micro, Sophos, NAI, also Lipmilter, sage ich mal, gehört der Zukunft. Es gibt allerdings auch verschiedene freie Implementationen von dieser Lipmilter-API, weil die Dokumentation ist ein bisschen spärlich und Sie müssen schon relativ gut in C sein, um das zu beherrschen. Es gibt allerdings sehr gut dokumentierte Beispiel-Codes dafür, wo man sich das angucken kann, die man entweder dann direkt einsetzen kann oder nach seinen eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Wie gesagt, ich betreue ja auch dann diese Übersicht für Antivirenprodukte. Da finden Sie auch eine extra Sektion, wo ich alle Produkte, die ich kenne, die jetzt auf Lipmilter basieren, mit URL anweise. Also ich kann jetzt natürlich nicht schlecht alle Namen nennen mit URLs. Wie gesagt, die Vorträge gibt es ja für CD. Ich weiß nicht, es war auch mal gedacht, die Slides irgendwie ins Web zu publizieren, auf einer eigenen Homepage.
Wird es wahrscheinlich auch
geben. Genau. Wie gesagt, im Anhang von diesen Slides habe ich die ganze Information abgedruckt, beziehungsweise wie gesagt, lavp.sourceforge.net. Da finden Sie die ganze Information auch. Haben Sie soweit jetzt Fragen? Es war ein bisschen auch technisch. Da hinten ist jemand, hat sich zuerst gemeldet.
Ja, ich hätte weniger eine Frage als einen Hinweis, den ich leider immer wieder vermisse.
Ja.
Bei einem Mail-System Viren abzublocken, halte ich für eine der schwachsinnigsten Lösungen überhaupt. Weil das Problem sind zwei Fälle, die meistens nicht berücksichtigt werden. Und das Problem ist, dass die meisten Nutzer denken, sie sind in Sicherheit. Der eine ist nämlich, wenn die Mail mit dem Virus am Samstag kommt und am Montag spiele ich den Patch ein mit dem entsprechenden Virensignatur, dann ist die Mail schon da. Dann war die ganze Aktion umsonst, das heißt, die Mail ist schon in der Firma und der Chef, der am Dienstag die Mail aufmacht, freut sich. Der zweite Punkt ist, wir hoffen ja vielleicht irgendwann noch mal ein bisschen privatere Mails verschicken zu können, nämlich die ganze Arie mit dem Verschlüsseln. Und spätestens, wenn Verschlüsselung da ist am Mail-Client, ist die ganze Nummer völlig umsonst. Und ich denke, das sollte man mal ganz deutlich sagen, dass Virenschutz auf den Client gehört. wenn man wirklich annähernd sicher sein will, es gibt sicherlich ein paar Punkte, wo Sie recht haben, ist es schön, möglichst früh Viren loszuwerden, aber die meisten argumentieren ja, unser Mail ist aber sicher, da kommen keine Viren mehr rein, aber HTTP, FTP, Verschlüsselung und ähnliches greifen nicht und dann ist irgendwann das Geschrei vielleicht doch sehr groß. Und ich denke, darauf sollte man immer ganz dringend hinweisen, weil es scheint immer nicht klar zu sein.
Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich eine Kombination von Client-basierenden und Server-basierenden Virenschutz empfehle. Wie gesagt, wenn Sie zurückgucken, letzten Jahr im Februar, im Frühjahr, Melissa, da kam, glaube ich, freitags raus und den ersten haben auf gut Deutsch die Hunde gebissen. Die Firma, die Melissa als erstes hatte, gut, die hatte natürlich den Outbreak. Die Firma, die dann am Montag schon das Update hatte, die den später erwischt hatten, die hat natürlich ein Glück. Ja? Also ich stehe nicht hier und will Ihnen erläutern, dass es hundertprozentige Virenschutz gibt. Den wird es leider nie geben. Ja? Ich sage nur, okay, man muss Entscheidungen treffen. Wie viel Prozent der E-Mails werden verschlüsselt? Wie oft gibt es Updates? Es gibt inzwischen tägliche Updates. Ja? Wie gesagt, Sie müssen sich überlegen, sage ich nur Client, weil am Client Infektion auftritt, oder sagen Sie, okay, ich hätte gerne eine Kombination, weil in bestimmten Fällen vielleicht dann die E-Mail schon direkt am Server abgeblockt werden kann und wie gesagt, eine E-Mail an 100 Leute verschickt wird und bei 100 Leuten dann der Virenschutz schreit, bedeutet für Sie mehr Aufwand, als wenn die E-Mail dann schon direkt im Best Case abgefangen wäre. Ja? Ich verkaufe hier kein Produkt, also ich bin kein Mitglied irgendeiner Antivirenhersteller. Ja? Von mir aus bräuchte man die ganze Antivirensoftware auch nicht, weil ich habe davon nichts indirekt. Ja? Also wie gesagt, ich gebe zu, dass ich damit auch meine Brötchen teilweise verdiene, weil Firma Söse mich freundlicherweise bei der Entwicklung von diesem Projekt unterstützt finanziell. Ja? Insofern verdiene ich daher natürlich auch. Ja? Aber ich bin da so argon und sage, okay, wenn es keine Viren gäbe, würde ich halt irgendwas anderes im Bereich machen, im Bereich Programmierung. Ja? Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, hundertprozentigen Schutz können Sie damit nicht erreichen. Sonst noch irgendwelche Anmerkungen?
Bitte mal gerade durchreichen.
Also zumindest ich sehe halt den Virenschutz auf dem E-Mail-Server logischerweise nur als erste Bastion, aber wenn ich mir so angucke, was bei uns da so ankommt, das sind immer noch mehrere Happy 99 pro Woche und aus der Sicht kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ein Virenschutz auf dem Mail-Server eigentlich notwendig ist, weil es wirklich sehr viel früh abläuft. Die ganz neuen Sachen kriegt man so nicht gefangen und die ganz gemeinen Dinge auch nicht, aber ich denke mal, jeder Virenscanner auf dem Client, der nicht anschlägt, weil er nichts kriegt, was schon auf dem Mail-Server hängen geblieben ist. Das ist der Zustand, den wir eigentlich haben wollen.
Wie gesagt, es gibt verschiedene Konzepte. Manche Leute präferieren halt Schutz nur am Client, weil da die Infektion auftritt. Aber aus meiner Erfahrung, sage ich jetzt mal ganz bescheiden, würde ich sagen, die Kombination aus Client und Viren, serverbasierten Virenschutz ist im Moment das Beste. Ja. Wie gesagt, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Ich denke auch, dass kein Antivirenhersteller Ihnen das wirklich mal schriftlich gibt, dass sein Produkt 100% Viren erkennt. Es gab zwar mal eine Werbeaussage von einer Firma aus Israel, also nach dem Motto, wir kennen alle Viren in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Die sind dann auf gut Deutsch gesagt ziemlich bis auf die Schnauze gefallen, als die Makroviren dann auftraten. Ja? Weil da waren sie genauso blind wie jeder andere Virenhersteller damals auch. Ja? Ist leider so. Aber was wir halt versuchen, ist möglichst nah an die 100% ranzukommen, ja? Sage ich jetzt mal. Wobei, wie gesagt, Amavis an sich ist kein Virenscanner, um auch das mal nochmal klarzustellen. Ja, es ist im Prinzip nur ein Interface, um dann letztendlich die Mails zur Entpackung zu zerlegen und dann einen Virenscanner aufzurufen. Also es gibt auch noch kein GNU-Antivirus in dem Sinn. Ja, also sagen, okay, die ganzen Produkte, die Sie dann mit Amavis zusammen benutzen müssen, auch mit anderen Produkten, die müssen Sie immer noch lizenzieren, beziehungsweise wenn Sie für einen privaten Einsatz das benutzen, dann ist es bei den meisten Fällen kostenlos. Gut, okay. Neben Sendmail gibt es ja auch noch Exim. Bei Exim gibt es zwei Dinge, die schon realisiert sind. Der dritte Punkt kommt vielleicht in der Zukunft. Bei Exim gibt es ein schönes Feature, das nennt sich Meshed System Filter. Sie haben eine relativ einfache Programmiersprache, wo Sie sagen können, if, header, content, sowieso, dann fail. Fail heißt für Sie, okay, die E-Mail wird weggeschmissen. Also Sie haben eine relativ leichte, einfache Programmiersprache, wo Sie sagen können, okay, ich werde den Header aus, werde den Content-Type aus und entscheide dann daran, welche Datei das ist als Attachment und sage im Fall ShellScript, Doc, Exe oder anderen Dateien, vergiss die E-Mail einfach ganz sofort. Ja. So einfach ist das bei SendMail nicht. Also diese Libmilder-API, wie gesagt, die müssen Sie in C programmieren und ist viel komplexer und viel schwieriger als jetzt diese Message-System-Filter. Es gibt eine Beispielimplementation, die ist auch herunterladbar bei ftpexim.org. Mit relativ wenigen Zeilen hätte man da beispielsweise I love you bloggen können oder New Love oder andere. Ja. Also es ist sehr schön gemacht. Was wir dann mit der Marvis gemacht haben, beziehungsweise was ich dann so zusammengehackt habe, XIM besteht aus einer großen Konfigurationsdatei. Da können Sie definieren einen eigenen Transport und einen eigenen Direktor. Der Direktor beispielsweise ist zuständig für Remote SMTP oder für Local SMTP und der Direktor ruft dann den entsprechenden Transport auf. Sie definieren dann zwei Directors, einen für eingehende E-Mail, eine für ausgehende E-Mail und entsprechend auch zwei Transports, wo Sie dann sagen, okay, in dem Fall rufe ich den Virenscanner auf. Ich kann Ihnen das auch kurz mal zeigen, es ist vielleicht ein bisschen sehr abstrakt. Weiter unten, das funktioniert. Also haben wir einen Transport konfiguriert namens Scanner als Pipe, haben einen bestimmten Driver, in dem Fall Pipe, haben eine Befehlszeile, sagen als welcher Benutzer das Programm läuft, als welche Gruppe, also in diesem Fall Mail, und dann hat er noch der Pfad, der für das Produkt gesetzt wird. Und der entsprechende Directors Configuration fällt dann so aus. Also Sie haben hier eine Bedingung, wo Sie sagen, okay, wenn die E-Mail schon mal geprüft wurde, dann rufen wir natürlich ScanMails nicht mehr auf. Weil wie gesagt, Amavis, das Skript heißt ScanMails, deswegen steht das ScanMails. Nachdem die Virenprüfung gemacht wurde, rufen wir Exim nochmal auf und sagen ihm, über Receive-Protokoll scanned okay. Das heißt für uns, die E-Mail wurde schon mal geprüft, dann springen diese Konditionen nicht mehr an, und damit wird ScanMails, was danach kommt, vergessen. Ja. Und noch ein Hinweis, Sie können dieses Receive-Protokoll nur lokal auf Ihrem Rechner setzen. Das heißt, Sie können nicht von außen E-Mail generieren, wo Receive-Protokoll auf Scanned OK steht, um damit die Virenprüfung umgehen zu können. Also Exim erlaubt es nur, dem lokalen Exim auf der lokalen Maschine dieses Protokoll zu setzen. Auch das ist natürlich nicht unbedingt im Moment die optimale Lösung. Es hat einen gravierenden Nachteil. Amavis wird im Prinzip für jeden Empfänger aufgerufen. Also wenn Sie an 10 Empfänger die gleiche E-Mail schicken, wird dummerweise leider dann die E-Mail auch 10-mal geprüft. Auf meiner To-Do-List steht das zu ändern, einfach so, dass ich nicht mehr einen eigenen Transport, einen eigenen Direktor konfiguriere, um ScanMails aufzurufen, sondern dass ich auch hier über Message System Filter gehe. Weil in diesem Fall wird die E-Mail, auch wenn sie an 10 oder 100 Leute geht, auch wirklich nur ein einziges Mal geprüft. Die Zeit ist leider knapp, deswegen bin ich nämlich dazu gekommen, das zu implementieren. Ich kann Ihnen auch nicht versprechen, bis wann das implementiert ist, da ich ab nächste Woche dann erstmal 3 Wochen Prüfungszeitraum habe. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-List, um einfach diesen Mehrfachscan zu verhindern. Was dann in der Exim-Mailing-Liste noch angesprochen wurde, sind die sogenannten Viral Hooks. Es geht also darum, dass man das Prinzip der Message System Filter erweitert, um hier bessere Antivirenprodukte einbinden zu können. Allerdings, wie gesagt, Philipp Hazel, der Entwickler von Exim, hat auch darauf hingewiesen, dass Virenschutz bei Ihnen eine gewisse Priorität hat, dass es bei Ihnen auf der To-Do-List steht. Er allerdings noch nicht dazu gekommen ist, was zu implementieren. Wie das genau aussieht, weiß ich auch nicht. Das wird die Diskussion in der Exim-Mailingliste zeigen. Aber wie gesagt, auch Philipp Hazel nimmt das Problem ernst, weil wie gesagt, auch SendMail mit dieser Content-Mail-Filtering-API ja gewisserweise vorgelegt hat. Dann haben wir noch Qmail. Bei Qmail gibt es auch prinzipiell 3 verschiedene Ansatzpunkte. Qmail, weiß jetzt nicht, ob Sie Qmail kennen, besteht aus vielen kleinen Programmen, also kein Riesenprogramm wie bei SendMail, sondern aus verschiedenen kleinen Programmen. 2 Programme, einerseits sind Qmail Local für die Zustellung lokalen E-Mails und Qmail Remote für E-Mails, die Sie versenden. Sie können also Qmail Local und Qmail Remote ersetzen durch unser Skript und benennen dann Qmail Local und Qmail Remote um in Qmail Local Real und Qmail Remote Real. Nachdem also Amavis Wiener die Virenüberprüfung gemacht hat, und es ist kein Virus gefunden worden, dürfte der Malus, je nachdem, ob die E-Mail lokale war oder ausgehende E-Mail war, das entsprechende reale Programm davon auf. Auch das Konzept ist nicht das Ideale. Auch hier haben Sie das Problem, dass E-Mails mehrfach geprüft werden können. Deswegen ist es geschickter, QMailQ nachzubilden. Weil QMailQ ist der zentrale Punkt von QMail. Das heißt, jede E-Mail geht durch diese Q. Da gibt es zwei verschiedene Konzepte. Es gibt ein Patch, ein QMailQ-Patch. Wenn Sie dann eine Umgebungsvariable QMail Q definieren, wird erst das Programm aufgeführt, danach das eigentliche QMail Q. So gibt es beispielsweise Scan4Virus vor von Jason H. Scan4Virus ist in Perl programmiert, während das eigentliche Amabis noch ein Shell-Skript ist. Es gibt allerdings von uns auch einen Rewrite in Perl. Und Jason H., wie gesagt, benutzt diesen QMail Q-Patch. Wir mit unserem Amabis Perl, nenne ich es mal, machen es etwas anders. Wir verzichten auf diesen Patch, sondern wir binden in Perl diese QMailQ nach. Wie gesagt, der Vorteil, was jetzt davon besser ist, von der Geschwindigkeit her, denke ich, gibt es keine großen Unterschiede. Durch das Konzept, was wir halt haben, ist, dass wir keinen Patch brauchen. Wir müssen also QMail nicht patchen. Ja. Scan4Virus hat im Vergleich zu Amabis noch einen Vorteil. Sie können auch hier einstellen, welche E-Mails, welche Attachments Sie blocken werden anhand der Endung. Ja. Wie gesagt, sowohl Jason H., der Programmierer von Scan4Virus, wie auch Chris Law, der Programmierer von Protector oder Ragnar, Nachnamen weiß ich nicht, ist irgendwas Finnisches und Norwegisches, der Entwickler von, wie war das, fällt das Produkt jetzt gerade nicht ein, Mailchimp, genau, die kenne ich alle, man versteht sich mit denen relativ gut. Und es gibt von diesem Linux Unix Antivirus Project eine entsprechende Mailingliste zum Thema Schutz an E-Mail-Server. Und da sind ja auch alle drin, haben es dann auch alle abonniert. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Kooperation oder Gemeinschaft. Ja, weil im Prinzip programmieren wir am gleichen Konzept. Der eine benutzt Perl, der andere Python oder wie auch immer. Ja, aber im Prinzip ist die Intention, die alle Leute haben, gleich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, hey, warum soll jeder von uns das Rad immer neu erfinden? Lass uns doch in einigen Stellen kooperieren. So, was es dann noch gibt, ist Postfix. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, wie es in FAQ beschrieben ist, über den Aufruf von Mailbox Command. Der Nachteil ist auch hier, dass wir nur eingehende E-Mails aufrufen können. Ein Konzept, das größtenteils von Lars Hacking entwickelt wurde, auch Entwickler von Amabis in Irland, der auch im Moment größtenteils Amabis Perl betreut und auch größtenteils den Support für Postfix macht. Also die Sachen QMail, XIM geht so ein bisschen auf mich und den Bereich Sendmail macht meine Wenigkeit, wie unser Maintainer Christian Ricard, der freundlicherweise auch zum Vortrag gekommen ist. Also wenn Sie später spezielle Fragen haben zum Thema Amabis, denke ich, dass wir beide die Fragen auch gut beantworten können. Wie gesagt, Sie haben auch hier zwei verschiedene Postfix-Instanzen. Das heißt, Sie lassen Postfix zweimal laufen. Eine Postfix-Instanz ist für die Annahme der E-Mails zuständig. Dann machen Sie die Virenprüfung und übergeben dann die überprüfte Mail an die andere Postfix-Instanz, die dann für die letztendliche Zustellung vorhanden ist. Also das Konzept zwischen Postfix und Sendmail mit diesem Umschreiben von unserem Mail-Rule 0 ist ziemlich ähnlich, weil auch da haben Sie im Prinzip zwei Sendmails am Laufen. Auch da haben Sie zwei verschiedene Sendmail-CFs. Hier haben Sie halt zwei verschiedene Postfix-Instanzen, auch zwei verschiedene Konfigurationsdateien für Postfix. Also die Master-CF müssen Sie ein bisschen ändern und die Main-CF. Vor einiger Zeit, nach zwei Wochen, hat der Entwickler von Postfix Full-Content-Filtering-Support angekündigt, der verfügbar ist im Postfix-Snapshot, also 29.05.2000. Da ist es so, Sie können einen sogenannten Filter definieren, also ein beliebiges Programm, egal welche Programmiersprache, ob C, Perl oder Shell-Skript. Das lauscht auf Port 10.025. Also Postfix guckt, ob ein Programm auf dem Port lauscht. Dann wird die Mail erstmal an den Filter übermittelt. Der macht die Virenprüfung. Wenn alles okay ist, wird dann die E-Mail über einen bestimmten Port bei Postfix wieder zurückgeparkt. Ja. So etwas Ähnliches können Sie beispielsweise auch bei Sendmail machen. Ja. Sie können sagen, okay, Sendmail lauscht nicht mehr auf Port 25, sondern auf Port 825, weil auf Port 25 ihr Antivirenproxy läuft und der pipet dann die E-Mail zurück an Sendmail, den ein Socket öffnet auf Port 825. Wie gesagt, wir empfehlen im Moment noch die Konfiguration mit diesen zwei Postfix-Instanzen. Wie gesagt, Postfix-Support gibt es sowohl in diesen Shell-Script-Versionen von Amabis als auch in Amabis Perl. Was noch nicht implementiert ist bei Amabis Perl, ist der Support für Exim, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das steht auch noch auf meiner To-Do-List. Bei diesem Voll-Content-Fingering-Support, den schaut sich Lars zurzeit ein bisschen genauer an. Es gibt auch ein Makrofidia-Projekt von jemandem, der das schon mal beispielhaft implementiert hat. Und auch da gibt es eine gewisse Kooperation. Also der Autor von Makrofidia hat gemeint, okay, hey, lass uns mal gucken, wie wir zusammen kooperieren können. Gut, wie gesagt, ich hatte jetzt versucht, Ihnen einen groben Überblick zu geben im Bereich Malicious Code, was es da so gibt. Die Entwicklung zum Thema Virenschutz, wie gesagt, ich persönlich oder meine persönliche Meinung, eine Kombination aus serverbasiertem Virenschutz und auch clientbasiertem Virenschutz. Wie gesagt, wenn Sie PGP-verschlüsselte E-Mails haben, haben Sie natürlich ein Problem, weil die können Sie zum Glück nicht on the fly am E-Mail-Server entschlüsseln. Also wird dann durchgelassen. Dann müsste natürlich spätestens der Virenscanner am Client anspringen, also der auch On-Access beherrscht, weil Sie ja PGP aufrufen, um die verschlüsselte E-Mail zu entschlüsseln. Dann wird es ja im Prinzip auf Datei geschrieben und genau an dem Punkt müsste ein sinnvoll implementierter On-Access-Virenschutz am Client dann auch anspringen. Gut, wie gesagt, es gibt verschiedene Projekte. Ein Projekt, bei dem ich mit am Entwickeln ist, Amabis. Es gibt natürlich auch andere, wie Scan for Virus, Mailchecker, Protector. Jedes hat so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Ich kann Ihnen natürlich jetzt nicht schlecht sagen, was Sie nutzen sollen. Wenn ich jetzt Market Shout wäre, würde ich natürlich sagen, nutzen Sie Amabis. Ist ja klar. Schauen Sie sich am besten verschiedene Implementationen an, wenn Sie es interessiert, was für Ihre Firma zu implementieren. Ich kenne auch einige Firmen, die haben MS Exchange am Laufen. Wir wollten allerdings kein Produkt für Exchange zum Einsatz, sondern haben dann gesagt, okay, wir klemmen einfach eine Linux-Kiste davor, die für uns den Virenscan dann macht. Ja. Schauen Sie sich das an und entscheiden Sie anhand Ihrer Bedürfnisse, anhand Ihrer Kriterien, was für Sie am besten ist. Gut. Danken möchte ich allen Leuten, die Amabis benutzt haben, vor allem die Leute, die uns einerseits Feedback geben oder uns mit Supportanfragen überhäufen, weil in den meisten Fällen ist es auch so, dass Supportanfragen letztendlich auch in das Produkt einfließen. Hin und wieder bekommt man etwas seltsame Anfragen. Hatte ich erst kürzlich mit Exim, bei mir lief es einwandfrei, beim Anwender nicht. Nach etwas längerem Hin und Her ist man dann auf die Lösung gekommen. Es gab eine ganz, ganz seltsame Fehlermeldung, weil nämlich Scan-Mails in das Directory des Users, der die E-Mail bekommt, wechselt. Das war die Fehlermeldung von Exim. Und Scan-Mails wechselt allerdings nicht in das Benutzerverzeichnis. Ja, also ich habe dann gemeint, also sorry, das kann doch eigentlich gar nicht gehen. Du kannst dir den Source Code angucken. Wir wechseln einfach nicht ins Home Directory. Und nachdem ich dann meinen Laptop ausgepackt habe, weil auf dem Laptop ist so ein bisschen meine Testplattform, da läuft Qmail, Exim und Sendmail und demnächst auch noch Postfix, habe ich ein bisschen rumprobiert. Und scheinbar wechselt Exim an sich ins Home Directory. Das ist mir allerdings nie aufgefallen, weil ich meine Benutzerrechte anders gesetzt habe als der Anwender. Bei dem Anwender, wo das Problem aufgetreten ist, da kann nur der Anwender wirklich in das User-Verzeichnis wechseln. Bei mir ist es etwas lascher gehandhabt, da kann im Prinzip jeder Nutzer ins Verzeichnis wechseln, der Gruppe angehört. Deswegen ist mir diese Fehlermeldung nie aufgefallen. Ja. Mit einer einzigen Einstellung, die heißt Temp, Current Directory ist gleich war Temp, war das Problem dann gelöst. Ja. Also wie gesagt, auch Support-Anfragen sind immer gerne willkommen, weil man da Probleme dann mitbekommt, die man selber nie hatte und dann die letztendlich in die Entwicklung einfließen. Danken möchte ich auch noch Frank Ziemann für das Logo. Ich bin nicht so künstlerisch begabt, ich bin einfach eher jemand, der programmiert. Ich hatte ihn gebeten, mir doch mal ein Logo zu gestalten und das Logo, das Sie auf der Frontpage gesehen haben, stammt von ihm. Außerdem möchte ich noch einigen Leuten danken, die jetzt hier nicht erwähnt sind, einigen Studenten, also Mitstudenten von mir, die mir freundlicherweise auf ihren Rechnern verschiedene Accounts gegeben haben, um diverse Sachen zu testen. Ich hatte vor kurzem ein Problem, dass jemand auf einer Solaris Spark-Maschine die Sendmail-Konfiguration mit Amabis nicht zum Laufen gekommen hatte. Ich hatte das Problem, dass ich keine Solaris Spark-Maschine da hatte. Und Markus Benedix war so freundlich, in seinem Beisein mir dann Root-Access auf seiner Kiste zu geben. Nach 2 Stunden nachdem wir erstmal eine ganze Stunde gebraucht haben, die verschiedenen Tools zu installieren, haben wir das Problem dann gefunden. Ich konnte dann dem Anwender, der mir die Fehlermeldung gebracht hat, dann auch wirklich helfen, weil ich wusste nicht, woran das Problem liegen sollte. Ja? Weil manchmal ist es schwierig, Fehler zu reproduzieren, wenn sie die Maschine nicht haben. Ja? Also wenn jemand irgendwie eine ziemlich ausgefallene Maschine da hat, das ist für sie immer ein bisschen schwierig, das zu machen. Last but not least möchte ich der Firma SUSE Deutschland danken. Ich bin seit 1.4. Werkstudent für die Firma SUSE, die mich freundlicherweise in meinen Projekten unterstützt. Das heißt, wie man so schön sagt, they fund my work. Das heißt, die Arbeit, die ich an Avalis bzw. generell an der Linux, Unix, an Device Project mache, wird mir freundlicherweise bezahlt. Insofern ist auch ein gewisses finanzielle Interesse da. Gut. Damit möchte ich meinen Vortrag eigentlich beenden. Danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn jetzt noch Fragen sind, Kritik oder Anregungen, dann bitte jetzt.
Ich habe zwei kleine Fragen.
Ja,
bei der ersten Frage geht es um Amavis selbst.
Ja.
Wenn das ganze System skriptbasiert ist, also das Amavis, das eigentliche,
ja.
Für was für ein Mail-Aufkommen ist das geeignet?
Gute Frage, ja. Es kommt also ganz darauf an, also ich denke, wenn Sie einen Server haben, der, was ich, 10.000 E-Mails pro Stunde kriegt, ja, dann können Sie es natürlich vergessen, ja. Also ich sage immer, es ist eher für kleine und mittlere Firmen gedacht, keine
Gut, aber, großen. Aber wenn ich E-Mails für, sagen wir mal, 20, 30 Leute, das
dann auf jeden Fall,
kein Ressourcenproblem darstellen.
Aber es kommt halt auch darauf an, Sie können bei Sendler zum Beispiel ja sagen, okay, Attachment mit 100 Bytes oder 100 Megabytes, wo wir sagen, erlaube ich nicht. Aber wenn Sie natürlich sowas machen, erzeugt es schon ganz schöne Last. Ja? Also wenn Sie sagen, okay, wir haben eigentlich relativ wenige Attachments oder relativ kleine Attachments, dann auf jeden Fall. Wenn Sie natürlich ganze CDs wie Attachments verschicken, ja, dann haben wir ein Problem, weil Sie müssen bedenken, es muss ja alles auch temporär ausgelagert werden. Also wenn Ihre Ware am 10 zu klein ist. Christian korrigiert mich gerade. Das nächste, was wir natürlich noch haben, wenn Sie sagen, okay, wir packen es in RAR, in ZIP, LHJ, bla bla bla, das kostet natürlich alles Zeit, ja. Also, das haben Sie mit anderen Produkten genauso bei drin, Micro Indescan Virus Wall haben Sie das im Prinzip auch, ja. Wobei, ich habe jetzt keine Vergleichszahlen, also wie gesagt, ich würde es eher sagen, für geringeres, für kleineres und mittleres E-Mail-Aufkommen ist es schon gut machbar, ja. Ich würde Ihnen einfach mal sagen, okay, machen Sie irgendwo einen Testserver und testen Sie es mal aus, ja. Ja, wie gesagt, das Problem ist, wir haben relativ wenig Feedback von den Leuten, die es einsetzen, wie hoch bei denen das E-Mail-Aufkommen ist. Ich bitte die Leute dann zwar immer, hey, sag mir doch einfach mal Statistiken, also wie viel E-Mail bekommt ihr so, wie hoch ist die Ding, aber irgendwie keiner meldet sich daran. Entweder haben es dann nicht mehr, benutzen sie nicht mehr oder sind einfach zufrieden und melden sich nicht mehr. Ja, stimmt.
Eine zweite Frage habe ich noch, und zwar zu dem Virenschutz am File-Server,
ja.
Das On-Access passiert, wie sind da so Ressourcenansprüche und wie stark verzögert sich durch solche Sachen der Dateizugriff auf der kleinen
Seite? Also bei den meisten Produkten können Sie ja sagen, okay, ich prüfe nur die Verzeichnisse, die ich wirklich share, also nicht alle Verzeichnisse, sondern nur bestimmte Verzeichnisse. Ich habe für dieses Produkt von H&B TV auch Beta-Tester gespielt, so die ersten Versionen haben dann noch die Kiste eingefroren, das fand ich nicht so toll, aber die Verzögerung ist relativ gering. Und Martin Ritter, Sie können ihn gerne fragen, wie gesagt, er ist am Stand, arbeitet auch an der Portierung für die 2.2er und das wird auch um einiges noch schneller sein. Also die Verzögerung hält sich in Grenzen. Ja. Aber ich habe jetzt dummerweise auch keine genauen Zahlen. Wie gesagt, www.vtest.de macht auch solche Tests. Es gab in der FreeX 3 2000 auch einen Bericht von jemand, der an diesem avtest.de mitarbeitet. Das ist auch ein Artikel. Können Sie sich vielleicht bei Computer und Computerliteraturverlag, C&L, glaube ich, ist der Herausgeber, die sind ja auch am Stand vertreten, können Sie einfach mal die 3.000 rausnehmen und auf Seite 47 blättern und durchlesen, was da steht. Oder Sie kaufen es natürlich auch. Ja. Es gibt leider, wie gesagt, Open Source Software ist zwar schön und gut, aber an der Mensa muss ich immer noch mit Geld bezahlen und die Zeitschrift muss ich auch noch bezahlen. Also Open Source an sich, gut.
Ich hätte mal die Frage, ob es ähnliche Lösungen auf den News-Server gibt. Da wie ein Schutz auf News-Servern, gibt es da was?
Also, Christian meint gerade sein Tarpit, das ist das nächste Projekt, was wir so vorhaben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist mir kein Produkt bekannt. Also wie gesagt, ich weiß nichts. Christian, weißt du irgendwas? Nee, oder? Also tut mir leid, es gibt scheinbar noch kein Produkt. Sie können natürlich gerne anfangen, das zu entwickeln. join the winning team, join our wallets, und dann haben wir natürlich demnächst auch sowas. Ja, oder natürlich das Projekt an sich. Ja, weil, wie gesagt, so Linux, Unix on Device Project ist so der grobe Überblick über verschiedene Tools. Das Ziel ist, einerseits Ideen zu sharen, einerseits Leute zu animieren, mitzumachen und Dokumentation zu schreiben. Wie gesagt, es gibt für Samba noch relativ wenig Implementation, es gibt auch für Webfindung noch relativ wenig Implementation und unsere Zeit, also die Zeit von Christian Lars und einigen anderen, die bei Mavis mitarbeiten, ist natürlich auch sehr begrenzt. Ja. Vielleicht ergibt sich da ein bisschen was. Das Projekt war dazu gedacht, das ein bisschen zu initiieren und der Vortrag hier war im Prinzip auch dazu gedacht, den einen oder anderen vielleicht dazu zu ermuntern, mitzumachen. Okay.
Ja, ich habe noch zwei Sachen. Ich habe mal eine ganze Zeit lang die Amavis-Webseite mitverfolgt. Da gab es mal im November eine Ankündigung und danach ist ein halbes Jahr lang überhaupt nichts mehr passiert.
Ich bin der Entwickler, das ist die Entscheidung des Containers.
Ja, wie geht es denn da jetzt weiter? Es wird schon kontinuierlich noch weiterentwickelt oder das schien mal ein bisschen eingeschlafen zu sein einfach?
Nein, es ist nicht eingeschlafen, nur es gibt keine offiziellen Releases und die Entwicklung hat sich ein bisschen verschoben. Also auf amavis.org ist nicht alles das angekündigt, was wir im Hintergrund entwickelt haben. Also wenn Sie jetzt noch auf dev.amavis.org gucken, werden Sie weitergeleitet auf eine andere Webseite. Es gibt eine Serie, die nennt sich CLM-RL. CLM steht für Chris L. Mason, Entwickler aus Kanada, und RL steht für Rainer Link, also meine Wenigkeit. Wir haben da an verschiedenen Sachen weitergearbeitet. Wie ich schon erwähnt habe, das originale Amavis 0.2.0 Pre 6, Kugeln funktioniert nicht, Exim funktioniert nicht, Postfix funktioniert nicht und diese zweite Konfiguration der SendNet funktioniert auch nicht. Das alles ist inzwischen implementiert. Da kommen Sie am besten an unser CVS-Web oder ins CVS selber. Bei SourceForge haben wir unsere Projekt-Homepage neuerdings. Da können Sie den neuesten Source runterziehen und da wurden auch viele Sachen geändert. Also Christian, assistiert mir gerade wieder cvsweb.amavis.org. Da kommen Sie dann auf die CVS-Webseite auf SourceForge und sich angucken, also hat sich schon einiges geändert, auch wenn es auf der offiziellen Homepage, naja, wie gesagt, eigentlich die letzte Release war ja letztes Jahr im Juni und Christian sagt gerade, es gibt neben dem Support via E-Mail auch einen eigenen Channel, den ich bei IRC OpenProjects.net und IRC Linux.com kreiert habe. Dort finden Sie meistens Christian, Spitzname ist Shiva oder Nickname und mein Nickname ist Renier. Ja, wenn Sie Glück haben, finden Sie uns beide vor, oder je nachdem, entweder ihn oder mich. Und wir versuchen dann direkt, Ihnen da zu helfen. Also die Entwicklung geht weiter, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht.
Okay, zweiter Punkt, Thema Feedback. Vorhin kam die Frage nach wie viele E-Mails. Wir nutzen gerade ein ähnliches skriptbasiertes System zusammen mit Exim mit 10.000 Mails pro Tag ohne Probleme.
Ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden. Was benutzen?
Das war keine Frage, es war bloß die Info auf eine Frage vorhin, für wie viele Mails ist das geeignet, sowas. Wir nutzen auch ein skriptbasiertes
Inflex.
Inflex, genau.
Ja, wenn Sie nachgucken, finden Sie einen Hinweis, dass das Skript auf Amavis basiert, weil der Autor ein bisschen bei uns geklaut hat, aber warum ist das für uns? Wie gesagt, mir persönlich ist es immer lieber, wenn die Leute sich bei uns melden, bei uns mitmachen. Wie gesagt, Chris L. Mason, den ich ein bisschen akquiriert habe im November, Dezember, es gab auf der Q-Mail-Mailingliste halt Beschwerden, dass Q-Mail-Support ziemlich schlecht ist. Dann habe ich Chris akquiriert, dass wir gemeinsam daran arbeiten. Wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob jetzt Inflex besser ist. Natürlich ist Amavis besser, ist klar. Es ist vom Konzept her sehr ähnlich. Ja? Es ist beides ein Shell-Skript. Ja? Wie gesagt, ein paar Sachen wurden bei uns geklaut, aber na gut, so ist das Leben. Okay.